Was machen die vielen Gs? Der G20-Gipfel am 7. und am 8. Juli 2017 ist das 12. Gipfeltreffen der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Er findet in Hamburg im Rahmen der deutschen G20-Präsidentschaft statt. Ehe wir uns näher mit der G20 befassen, würde ich gern einen kurzen Blick auf einige andere Gs werfen. Am Anfang war die G6, also die Gruppe der Sechs. Gegründet wurde die G6 im Rahmen eines Kamingesprächs auf Schloss Rambouillet in Frankreich. An dem G6-Gipfel im November 1975 nahmen die Staats- und Regierungschefs von sechs Ländern teil. Die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und die Vereinigten Staaten. Die Themen damals waren die Währungspolitik nach dem Zusammenbruch des Wechselkurssystems von Bretton Woods und die Reaktion auf die erste große Ölkrise. Die G6 ging zwar aus der noch früheren G5 hervor, aber sie war so ineffiziell, dass die Diskutanten die Pausenbrötchen vermutlich selbst bezahlen mussten. Die G7 jedenfalls wurde 1975 etabliert und 1998 durch die Aufnahme Russlands zur G8 erweitert. Am 25. März 2014 schlossen die anderen Mitglieder Russland aufgrund der Annexion der Krim aus und kehrten zum Format der G7 zurück. Heute gehören der G7 Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, das Vereinigte Königreich und die USA an. Die Europäische Kommission hat einen Beobachterstatus. Es gibt oder gab also die G5, die G6, die G7, die G8 und die G20. Außerdem einige kleinere Spezial-Gs, die aus den vorgenannten abgeleitet wurden, wie etwa die globale G8-Partnerschaft, die, soweit man erkennen kann, nur aus Gerd Schröder und Wladimir Putin besteht. Sollte ich trotzdem einige Gs übersehen haben, bitte ich deren Mitglieder hiermit in aller Form um Verzeihung. In der Wirtschaft kann es vorkommen, dass Firmen, oft sind es Firmen, die ohnehin ziemlich mächtig sind, sich zusammentun, um Preisabsprachen zu treffen, den Markt unter sich aufzuteilen und Geschäfte zu Lasten Dritter abzuschließen. Es handelt sich dann um ein Kartell. Diese ganzen G-Gruppen sind auch Kartelle, denn sie haben dieselbe Funktion wie die Kartelle in der Geschäftswelt. Man hört manchmal von Leuten, die sagen, es sei gut, wenn diese Länder miteinander reden, anstatt aufeinander zu schießen. Sicher. Aber diese Kartelle dienen eben nicht dem Friedenserhalt, sondern dem Machterhalt bzw. dem Machtausbau. Indem einige sich zusammentun, schließen sie zwangsläufig alle anderen aus, die nicht dazugehören. Nun, wer ein schlichtes Gemüt hat, mag sich gern vorstellen, dass in den geheimen Verhandlungen, die hinter verschlossenen Türen stattfinden, intensiv darüber nachgedacht wird, wie man das Wohlergehen der gesamten Menschheit am schnellsten erreichen kann. Man muss jedoch kein unverbesserlicher Zyniker sein, um zu vermuten, dass das so nicht passiert. Dem steht nicht entgegen, dass in der G20-Runde, anders als in den viel kleineren Varianten, auch sogenannte Schwellenländer dabei sind. Schwellenländer sind natürlich Entwicklungsländer, die kurz davor stehen, zu Industrieländern aufzusteigen. Wer Schwellenland ist, hat im Prinzip zwei Optionen. Man kann sich sagen, wir haben es fast geschafft, Jetzt helfen wir unseren Brüdern und Schwestern, die noch nicht so weit sind. Oder sie können die Linie einnehmen, wenn wir bald in der ersten Liga spielen, dann verhalten wir uns genauso wie alle anderen und beuten die dritte Welt nach Strich und Faden aus. Auch hier muss man nicht besonders zynisch sein, um zu erkennen, wie diese Entscheidung meist ausfällt. Um eine Idee zu bekommen, was uns beim nächsten Gipfel erwartet, werfen wir jetzt einen Blick auf den letztjährigen G20-Gipfel in China. Zentrales Thema war der Aufbau einer innovativen, gestärkten, vernetzten und inklusiven Weltwirtschaft, also einer globalen Wirtschaft, die allen Menschen und Ländern zugutekommt. Das klingt erst einmal ganz positiv. Der globalen Wachstumsschwäche sollte entgegengewirkt werden. Zugleich sollten die weltweiten Klimaschutzziele erreicht werden. Diese beiden Aussagen stehen leider konträr zueinander. Wachstum lebt von gesteigertem Rohstoffverbrauch und von gesteigerten Schadstoffemissionen. Die Klimaziele benötigen dagegen weniger Rohstoffverbrauch und weniger schädliche Emissionen. Nun ja, logische Konsistenz ist immer etwas schwierig. Im Schlusskommuniqué wird dann aufgelistet, wie man diese Agenda erreichen wollte. Die OECD wird um eine schwarze Liste von Steueroasen gebeten. Die hätte man zwar auch von mir kriegen können, aber okay, soll die OECD das halt machen. Der internationale Handel und internationale Investitionen sollen begünstigt und der Protektionismus soll bekämpft werden. Wie wir aber wissen, ist der sogenannte Freihandel eine Strategie, die wirtschaftlich starke Länder begünstigt und wirtschaftlich schwache Länder benachteiligt. Steuernachlässe und Innovationsanreize sollen das Wirtschaftswachstum stimulieren. Die Freihandelsbefürworter haben jedoch immer wieder gesagt, dass Steuernachlässe und Subventionen, um wirtschaftliche Ziele zu erreichen, per se protektionistisch sind. Also hat man hier eine kleine Logikbombe gebaut, denn man ist ja auch gegen Protektionismus. Populistische Attacken gegen die Globalisierung sind zu bekämpfen. Als Optimist könnte man annehmen, gemeint seien die protektionistischen Tiraden von Donald Trump und der AfD. Leider steht zu vermuten, dass man die wohlbegründete Globalisierungskritik von Attac und anderen NGOs gemeint hat. Mehr Unterstützung für geflüchtete Menschen. Das ist sehr gut und ich freue mich schon jetzt auf die Rüge, die die Bundesregierung beim Hamburger Gipfel kassieren wird, weil sie Flüchtlinge auf griechischen Inseln einkerken lässt und in Krisengebiete wie Afghanistan abschiebt. Das sind alles wohlgemerkt die Punkte, die öffentlich verlautbart wurden. Was im geheimen Zirkel wirklich abgekaspert wurde, wissen wir naturgemäß nicht. Schauen wir uns kurz ein paar von den 13 Schwellenländern aus der G20 an. Für alle fehlt leider die Zeit. Argentinien. Ein Land, das sich öfter Militärdiktaturen und andere faschistoide Regimes gönnt. Indien, eine Atommacht mit einem rigiden, 5000 Jahre alten Kastensystem und jede Menge religiöse Konflikte. Russland, von Helmut Schmidt früher als Obervolta mit Atomraketen bezeichnet, sammelt zurzeit wieder mal russische Erde ein, wie man dort so sagt, nur dass die Ukraine oder Georgien eben nicht russische, sondern ukrainische und georgische Erde sind. Südafrika, eine korrupte Kleptokratie. Brasilien, wo Menschen millionenfach in selbstgebastelten Hütten auf Müllkippen leben. Natürlich können wir gern blind darauf vertrauen, dass diese 7 reichen und die 13 nicht so ganz reichen Länder der G20-Runde sich den Altruismus und die tätige Nächstenliebe auf ihre Fahnen geschrieben haben. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass hier wieder das uralte Theaterstück namens Realpolitik aufgeführt wird und es versucht wird, nach bekannter Mafia-Manier die Reviere und die Claims untereinander abzustecken. Wer plant, edel, hilfreich und gut zu sein, geht zur UNO-Vollversammlung. Die G20 tut das nicht.